Ja, was bewegt Gott? Was treibt Gott wohl so um? Was ist Gottes Gebet? Eine spannende, herausfordernde Frage, und auch heute wollen wir uns ja mit seinem Wort beschäftigen und auch prüfen, was dort gesagt wird. Was ist Gott auf dem Herzen? Und was hat Gottes Wort heute noch mit uns zu tun? Am Donnerstag, haben bestimmt alle bemerkt, hatten wir Himmelfahrt gefeiert, und das hat den positiven Nebeneffekt, dass die meisten Leute frei haben. Und was ist Himmelfahrt? Wir erinnern uns an Himmelfahrt, dass Jesus nach seiner Kreuzigung, nach seiner Wiederauferstehung in den Himmel aufgefahren ist zu Gott. Und er wird eines Tages wiederkommen. Der heutige Sonntag, der wird in der klassischen Kirchengeschichte oder von der klassischen Benennung her Ex Audi genannt, und das heißt Gott erhöre uns, und beschreibt einen Sonntag, der in einer sehr komischen Zwischenzeit ist, zumindest für die Jünger in der damaligen Zeit. Also die Jünger haben gerade erlebt, was mit Jesus alles passiert ist, das Leiden, das Sterben, das Wiederauferstehen von Jesus. Und nun geht Jesus weg zum Vater. Sie haben das Versprechen, dass der Heilige Geist kommen wird, aber er ist noch nicht sozusagen auf die Welt geschickt worden. Und sie sind wirklich in so einer spannenden Phase, ja, wo ein bisschen Unsicherheit vielleicht auch geherrscht hat. Die letzten 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs und haben viele krasse, coole Dinge erlebt. Und jetzt ist nach Himmelfahrt Jesus weg. Das Erlebte ist erstmal damit abgeschlossen. Jesus ist nicht mehr leiblich mit ihnen unterwegs. Und man wartet auf den Heiligen Geist, auf das, was Jesus versprochen hat, dass er seinen Geist schenken und schicken möchte. Und diese Situation, glaube ich schon, war so eine Anspannung. Und ich empfinde manchmal, dass ich mich ganz gut hineinversetzen kann in diese Spannung, weil ich finde, dass wir auch heute immer wieder noch in so einer Spannung stehen. Wir haben heutzutage Jesus nicht persönlich erlebt. Wir sind nicht persönlich als Person neben ihm gewandelt und haben ihn erlebt, sondern wir leben heutzutage im Glauben und Vertrauen darauf, dass Jesus da war und dass er jetzt auch seinen Heiligen Geist geschickt hat und dass er natürlich da ist, aber wir haben natürlich nicht diese Gewissheit, dass wir ihn anfassen konnten und diese intensive Zeit mit ihm erleben konnten, wie die Jünger das Privileg hatten. Jesus ist gegangen, ist erstmal in den Himmel wieder aufgefahren. Was nun? Ein sehr bekannter britischer Geheimagent sagte einmal einen sehr tiefsinnigen Satz, der zum Titel eines Films geworden ist, nämlich James Bond, die Welt ist nicht genug. Und in diesem Film ist da eine junge, schöne, milliardenschwere Frau, das Bond-Girl, die zu 007 sagt, dass sie ihm die ganze Welt zu Füßen legen wollte. Woraufhin James Bond mit dieser Aussage antwortet, die Welt ist nicht genug. Im Film kommt die Tiefe dieser Aussage vielleicht gar nicht so besonders zum Tragen, da geht es auch irgendwie um andere Dinge. Oder man könnte vielleicht augenscheinlich meinen, ja, vielleicht ist ja James Bond der Superheld, irgendwie eine Antwort auf Fragen, auf Probleme, auf Nöte dieser Welt. Aber wenn wir das weiterdenken, nein, auch das ist nicht genug für die Welt. Selbst ein James Bond ist nicht genug für diese Welt. Diese Welt ist nicht genug. Das ist eigentlich ein Ausspruch, der von Königen in der Vergangenheit verwendet wurde, um wirklich auch auszudrücken, dass es nicht nur um Geld, Reichtum, Macht und Ansehen geht, sondern dass es da noch Gott gibt, der in dieser Welt regiert und der ja, in dieser Welt präsent ist. Die Dinge, die wir in der Welt erleben können, wie Macht, Ansehen, Anerkennung, sie sind nicht genug und sie sind kein Garant für ein glückliches, erfülltes Leben, dass es einem immer gut geht, dass man zufrieden ist, dass man einen Sinn darin erkennt, warum man existiert, warum es uns Menschen gibt und was das Ganze eigentlich soll. Die Welt ist nicht genug. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man so salopp. Was zählt eigentlich auf dieser Welt? Und offensichtlich ist es mehr als Materialismus. Aber Jesus war jetzt nicht mehr da, war nicht mehr als physische Person bei den Jüngern. Und das muss sich sehr merkwürdig angefühlt haben. Es gibt immer wieder Momente und vielleicht auch gerade jetzt in diesen schwierigen, herausfordernden Zeiten, wo wir ins Zweifeln, ins Grübeln kommen, wo ist Jesus eigentlich in dieser Situation? Wo ist Jesus in dieser Pandemie? Wo ist Jesus in meinen persönlichen, privaten Nöten? Wo ist Jesus, wenn wir in die Welt schauen und so viel Hass und Gewalt sehen? Harte Zeiten, Verlust, Einsamkeit, Mangel und Krankheit. Es gibt viele Dinge, die uns aufzeigen, diese Welt ist nicht genug, um uns zu erfüllen, um uns wirklich Frieden schenken zu können. Gibt es da mehr? Himmelfahrt sagt eigentlich erstmal, Jesus geht, was im ersten Moment keine gute Nachricht ist. Was bleibt denn jetzt erstmal in dieser komischen Zwischenphase den Jüngern? Was bleibt, ist auf jeden Fall die Hoffnung. Hoffnung auf die Erfüllung und die Verheißung Gottes. Was Gott in der ganzen Geschichte immer wieder zu den Menschen gesprochen hat und auch durch Jesus Christus ganz besonders. Hoffnung auf ein spürbares und erlebbares Anbrechen der Gegenwart Gottes, des Reiches Gottes, der spürbaren Nähe Gottes. Wir heute hoffen jetzt wahrscheinlich, dass ganz schnell die Impfungen durchkommen, auf Lockerung, auf Begegnungen, Umarmung, auf offene Cafés und Biergärten, Restaurants, Reisen, Hotels. Wir hoffen, dass unsere Familie einfach diese Zeit der Pandemie gut übersteht. Wir hoffen vielleicht, dass unsere Ehe Bestand hat, unsere Beziehung, die vielleicht durch Corona gelitten hat, unsere Beziehung generell zu Freunden, die vielleicht eingeschlafen ist. Vielleicht hoffst du auch auf einen neuen Job, auf eine Perspektive, auf Sicherheit, auf einen Lebenspartner. Hoffst auf einen neuen Aufbruch in deinem geistlichen Leben. Worauf setzt du gerade in diesen Zeiten deine Hoffnung? Wir haben eine Hoffnung, die viel weiter reicht als diese Welt und die viel weiter reicht als alles das, was uns Menschen geben können und Menschen versprechen können oder auch Reichtum und materielle Dinge. Und in diese Spannung hinein dürfen wir uns und müssen wir uns an die Aussagen von Jesus erinnern, um uns daran festzuhalten, um diese Hoffnung für uns in Anspruch zu nehmen. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen uns einen kleinen Text anschauen von einer Bibelstelle, die nicht ganz chronologisch passend ist. Sie steht in Johannes 17 und ist das hohepriesterliche Gebet Jesu. Das Gebet, was Jesu gesprochen hat, nachdem er eigentlich sozusagen seine Jünger fertig gelehrt hat und direkt davor, bevor seine Leidenszeit, sein Sterben und Wiederauferstehen angefangen ist. Und dort lesen wir ein ganzes Kapitel, wie Jesus betet. Und man nennt es das hohepriesterliche Gebet, weil es die erste Aufgabe und Pflicht ist, von Hohepriestern und Priestern für Menschen vor Gott einzutreten. Und als Hohepriester darf Jesus ganz besonders in die Gegenwart Gottes treten und direkt bei Gott, direkt vor Gott, für uns beten. Und da das Ganze vor der Leidenszeit von Jesus passierte, macht es nochmal irgendwie erstaunlich. Gott bittet, dass er ihn, also Jesus, verherrlichen wird. Aber dieses Gebet ist relativ kurz gehalten, sind nur 5 Verse und auf weiteren 21 Versen nimmt Jesus sich die Zeit, um wirklich vor Gott für uns zu beten. Für dich und für mich persönlich zu beten. Im Prinzip betet Gott dort für seine Jünger, betet Jesus vor Gott für seine Jünger und auch für die, die später noch zum Glauben kommen werden. Also auch damit sind wir gemeint, damit ist Gemeinde gemeint. Und im Angesicht der Leiden Jesu, und ich bin mir sicher, er wusste, was kommen wird, was ihm blühen würde, nahm er sich trotzdem die Zeit, für dich und für mich zu beten, für uns zu beten und vor Gott für uns einzustehen. Und ich möchte einen Abschnitt aus diesem Gebet vorlesen und wir wollen uns den gemeinsam anschauen. Und der Text steht in Johannes 17, die Verse 20 bis 26. Und ich möchte aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Ich bete aber nicht nur für Sie, die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass Sie alle eins sind, Sie in uns, so wie Du, Vater, in mir bist und ich bin in Dir. Dann wird die Welt glauben, dass Du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die Du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und Du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass Du mich gesandt hast und dass sie von Dir geliebt sind, wie ich von Dir geliebt bin. Vater, ich will, dass sie, die Du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die Du mir gabst, weil Du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt Dich nicht, aber ich kenne Dich. Und diese hier haben erkannt, dass Du mich gesandt hast. Ich habe ihnen Deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der Du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Jesus betet für uns. Er steht für uns ein. Und dieses Gebet macht mir unglaublich Mut und fordert mich heraus, auch wirklich Hoffnungsträger zu sein. Hoffnungsbotschafter in dieser Welt, in diesen verrückten Zeiten. Als allererstes für mich persönlich Hoffnung zu ergreifen, mich festzuhalten daran, was Jesus ja für mich erbetet bei Gott, aber auch das weiterzutragen und weiterzugeben. Ja, und Jesus spricht verschiedene Punkte und Aspekte an, für die er bittet. Er spricht zum Beispiel von Einheit und betet ganz viel dafür, dass wir Einheit erleben. Und das ist gerade in diesen heutigen Zeiten ein so hohes Gut, was ja wirklich nicht von dieser Welt zu sein scheint teilweise. Wenn wir uns anschauen, wie sehr dieses Corona-Thema zu Streit und ja, Zerwürfnisse führt. Wenn wir uns nach Israel wenden, was dort gerade abgeht. Es gibt so viele Dinge, ja, die Einheit zerstören, wo es so viele Konflikte gibt und Beziehungen zerbrochen und zerstört werden. Und Gott beruft seine Jünger und beruft uns ganz besonders, darin einen Unterschied zu machen und uns nach Einheit auszustrecken und Einheit zu leben. Grenzen und Unterschiedlichkeiten auch zu überwinden und zusammenzustehen. Und er selber bietet das Vorbild für diese Einheit. Jesus in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und auch dem Heiligen Geist in der Trinität. Eine gegenseitige, respektvolle Liebe und Wertschätzung und Annahme, ja, wie wir uns das kaum vorstellen können, wirklich eines Sinnes zu sein, ja, und innig zu lieben. Und dieses Vorbild von Jesus mit seinem Vater auch ganz besonders, was hier genannt wird, das ist für uns ein Vorbild, wie Einheit sein kann. Und es ist für uns insofern auch eine große Hoffnung, weil wir in diese Innigkeit von Vater und Sohn mit hineingenommen werden dürfen. Nicht von uns aus diese Einheit irgendwie suchen oder zwingen müssen, sondern sie auch empfangen dürfen durch Jesus, durch Gott selbst. Jesus bittet für Einheit. Wo sehen wir uns persönlich vielleicht nach Einheit? Vielleicht bei uns in der Familie, auch da gibt es viele Zerwürfnisse, vielleicht in deiner Ehe, in deinen Beziehungen mit deinem besten Freund, ehemals besten Freund, im Job, in der Gemeinde. Jesus hat dafür gebetet und vielleicht ist es uns eine Ermutigung, eine Hoffnung, dass wir einfach mit ihm zusammen einsteigen können und mit ihm zusammen beten können. Ich glaube, das, was du erlebst, wo du halt dich nach Einheit sehnst oder wo du gerade auf der anderen Seite Zerbruch erlebst, da hat Jesus auch für dich gebetet und Jesus steht an deiner Seite und betet mit dir. Lass uns anfangen, selber wirklich uns aufzuraffen, um dafür zu beten und uns auszustrecken nach dieser Einheit. Und Jesus spricht oft von Herrlichkeit. Jesus betet, dass wir seine Herrlichkeit empfangen dürfen, so wie er verherrlicht wurde von Gott, sogar schon vor Beginn der Schöpfung. Ja, und ich habe mich gefragt, was bedeutet denn diese Herrlichkeit? Also es bringt einem ja nichts, wenn man Herrlichkeit jetzt nur bedeuten würde, dass man irgendwie einen Scheinglanz um sich herum hat. Aber ich glaube, wenn man sich mit dieser Herrlichkeit beschäftigt, meint das auch eine charakterliche Schönheit. Eine Ehre und einen Glanz und auch auf jeden Fall eine hohe Wertschätzung und Liebe, die unvergänglich ist. Und damit mit dieser Herrlichkeit für uns die Hoffnung auch auf Wiederherstellung. Auf das, was zerbrochen ist, auf das, wo wir Zerbruch erleben, dass wir ganz neu in die Herrlichkeit Gottes kommen dürfen und erleben dürfen, wie Dinge wieder heil und hergestellt werden. Und dass wir ganz neu Gutes und Schönes entdecken dürfen. Angefangen bei uns selber und den Menschen um uns herum, wie gut und wie herrlich Gott sich das ausgedacht hat und welche tollen Dinge er einfach in uns persönlich hineingelegt hat. Jesus spricht hier von uns, von Geliebten Gottes. Jesus betet, dass wir die Hoffnung haben dürfen, weil wir erkennen dürfen, dass Gott uns liebt. Und zwar so sehr, dass Gott selbst Jesus Christus hingegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Wir haben diese Hoffnung. Jesus ist für uns gestorben und wieder auferstanden, weil er uns liebt. Und das darf uns froh machen. Das dürfen wir ergreifen. Das müssen wir uns anziehen, wie eine Jacke anziehen und sagen, ich bin geliebtes Kind Gottes. Und auch da möchte ich uns ermutigen, ja, bei dem allen Frust, bei dem ganzen Corona-Frust, bei allem, was ist, dass wir immer wieder hingehen und uns ja wie in so eine Decke einhüllen und sagen, ja, ich bin geliebtes Kind Gottes. Dass wir wirklich uns einkleiden in diese Liebe Gottes. Dass wir erleben dürfen, wie sehr Gott uns liebt. Und wir haben natürlich Hoffnung und Perspektive über diese Welt hinaus, die über den Tod, den wir hier auf der Erde einmal erleiden werden, die hinausreicht und die eine Hoffnung gibt, wir werden einmal bei Gott sein. Es wird wirklich einmal alles wieder gut sein. Wir dürfen Wiederherstellung erleben. Das fängt jetzt schon an. Wir dürfen Gott darum bitten, dass sein Reich anbricht, dass wir erleben dürfen, wie sein Reich kommt, wie er Wiederherstellung schenkt, wie seine Herrlichkeit uns erfüllt und uns verwandelt. Eine Reaktion oder Handlungsempfehlung, wie wir auch auf dieses Gebet noch mitreagieren können, finden wir ebenfalls in Gottes Wort im Hebräerbrief. Und wir hatten am Freitag mal wieder ein Jugendtreffen, wo wir zusammen einen Livestream-Gottesdienst geschaut haben. Und da ging es auch mit um diesen Vers. Und den möchte ich auch noch einmal mit uns teilen, weil die Bibel auch selber sagt, wie wir darauf reagieren können, auf dieses Gebet, wie wir uns ausstrecken können nach dieser Hoffnung und Schritte gehen können, um es ja auszustrecken nach dieser Liebe Gottes. In Hebräer 10 lesen wir ab Vers 22. Deshalb wollen wir uns mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Ist natürlich ein lustiger Vers und auch lustig ausgedrückt, aber er sagt ja genau das, was wir tun können, wonach wir uns ausstrecken sollen. Es sind harte Zeiten und ja, es macht keinen Bock, Connect-Gruppe über Zoom zu machen. Es macht keinen Bock, sich aufzuraffen, ja, um vielleicht vor dem Livestream den Gottesdienst zu schauen oder auch hierher zu kommen. Es ist auch manchmal ganz bequem, aus dem Bett heraus oder vom Sofa aus den Gottesdienst zu verfolgen. Aber wenn es dir gut tut und wenn du weißt, es bringt dich zu Gott näher, dann ermutige ich dich, gib alles, raff dich auf und ja, nimm die Hoffnung in die Hand und geh den ersten Schritt. Lass dich nicht nur herunterziehen und von deinem Frust übermannen, sondern versuch einfach jeden Tag neu auf Gott zu schauen, sich neu ermutigen zu lassen, die Hoffnung zu ergreifen und den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ey Gott, ich trotze diesen Umständen und ich suche deine Gegenwart, ich suche die Gemeinschaft, um dir zu begegnen, um mich auszutauschen, um einander zu dienen, um Gemeinschaft zu erleben mit dir, Gott und mit anderen Menschen. Leute, ich habe auch manchmal richtig schlechte Laune, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Corona-Zeug habe. Wir sind alle, glaube ich, ziemlich müde davon. Lass uns versuchen, einen Unterschied zu machen. Lass uns versuchen, wenn wir uns an Gott erinnern, den Blick auf ihn richten, dort, wo wir sind und anderen Menschen begegnen, einen Unterschied zu machen. Vielleicht machst du wie ich manchmal, such dir einen guten Flachwitz und versuch ihn irgendwo zu erzählen, um ein bisschen Menschenfreude zu bereiten. Meistens über Flachwitze lache meistens nur ich, aber meistens, wenn ich mich dann schrottlache, können die anderen auch mitlachen. Keine Ahnung, was dein Weg ist, aber das ist ein Schritt, wie wir einen Unterschied machen können, indem wir gute Laune verbreiten und uns auch darüber freuen können, was Gott tut, den Blick einfach auf Gott zu richten, auf positive Dinge. Lass uns wirklich ermutigen, vielleicht auch zu Hause, einander ja, zu positiven, schönen Dingen, einander helfen und zu dienen und vielleicht auch einander ja, zu Gott zu tragen und zu ermutigen, ey, lies doch mal wieder in der Bibel oder lies mal Johannes 17 und schau dir das Gebet an, wie Jesus für uns betet und mach dich darin eins und sei dir bewusst, du bist nicht alleine, sondern du kannst dich eins machen mit dem Gebet Gottes, der für dich und deine Anliegen betet. Ein mutmachendes Beispiel, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat und sehr ermutigt hat, ist ein Zeugnis von Rick Warren. Rick Warren ist ein sehr bekannter amerikanisch-christlicher Buchautor und auch Pastor einer großen Gemeinde, hat zum Beispiel dieses Buch Leben mit Vision, was wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff ist, geschrieben. Und er hat neulich, war er auf der Online-Alpha-Konferenz mit dabei und hat Zeugnis gegeben davon, ja, wie er gerade diese vergangenes Jahr erlebt hat. Er hat nämlich im vergangenen Jahr im Juli seinen Sohn verloren, seinen jüngsten Sohn, der 27 Jahre nur geworden ist und der lange mit Depressionen gekämpft hat und sich das Leben genommen hat. Und das war ein Hammer und das war nicht leicht in diesen Zeiten von Corona. Und in dem Interview hat man auch den Schmerz gesehen und die Sehnsucht nach Gemeinschaft in diesem Sinne, nach Trost auch bei den Menschen zu suchen, was in Zeiten von Corona auch nur schwer möglich war. Und ja, er hat einfach so voller Hoffnung gesprochen und das hat mich extrem berührt und ermutigt. Und er hat wieder einen sehr bekannten Satz gesagt, der auch übrigens vorkam in dem Eingangslied, was wir im Countdown gehört haben, in diesem sehr fetzigen Lied. Aber im Prinzip hat er den Satz geprägt: Sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Lege deinen Fokus auf die Großartigkeit Gottes und nicht auf dein Problem. Sag nicht Gott nur, wie groß dein Problem ist, sondern fang auch an, dein Problem zu erzählen, wie groß Gott ist. Und damit meint er nicht nur, dass wir von der Realität irgendwie entfliehen sollen oder dass auf einmal alles wieder gut ist oder dass der Trauer und Schmerz keinen Platz hat. Nein, die Dinge sind alle da. Aber den Blick auf Jesus zu richten heißt, dass wir erleben dürfen und uns ausstrecken nach der Hoffnung von Jesus, die über diese Welt hinausreicht, über diesen Tod hinausreicht. Und wir erleben dürfen, dass wir Trost finden dürfen, dass wir einen übernatürlichen Frieden erfahren können, den nur Gott schenken kann. Dass Zerbrochenes geheilt wird, was nur Gott und Gottes Herrlichkeit einfach schenken kann. Ja, was bleibt, ist nicht Materielles, sondern was bleibt, ist Liebe und Hoffnung. Und dazu möchte ich uns heute ermutigen. Und die Band darf schon nach vorne kommen. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen. Lasst uns Hoffnungsträger in dieser Welt sein. Denn diese Welt allein ist nicht genug. Lasst uns Hoffnungsträger in dieser Welt sein, die Jesus leidenschaftlich nachfolgen, auch wenn es schwer ist, wenn wir uns immer wieder neu aufraffen müssen und wenn es uns manchmal etwas kostet. Lasst uns Hoffnungsträger in dieser Welt sein, die trotz heftigem Leid, trotz Zweifel, die uns an uns nagen und schmerzen, den Glauben an Jesus Christus nicht verlieren. Lasst uns Hoffnungsträger in dieser Welt sein, die Jesus nach ihrer Berufung fragen und mutige Schritte im Glauben vorangehen. Und lasst uns einfach Hoffnungsträger in dieser Welt sein, die auch die möglichen Situationen einfach nutzen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen, sei es mit Worten als auch mit Taten.